ARD. Die weltweite Plastikvermüllung bremsen. Super wichtig. Ein Fünftel des gesamten Plastikabfalls landet nämlich in der Landschaft, in Flüssen, im Meer. Das muss sich ändern.
IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
Hallo, ich bin Birgit Magira und gerade erst haben mehr als 170 Staaten um ein Abkommen gerungen gegen die Plastikmüllflut. Wie kriegt man mehr recycelt? Soll und kann man die Herstellung von neuem Kunststoff begrenzen? Das waren so die Fragen. Die Ergebnisse aus dieser UN-Konferenz sind für viele enttäuschend. Wir sprechen gleich drüber, warum man trotzdem zuversichtlich sein darf und was wirklich hilft oder helfen würde. Vorher ein Einblick in aktuelle Forschung beim Kunststoffrecycling. Das ist ja ein großer Teil der Problemlösung und da tut sich viel.
Eine Lagerhalle östlich des Münchner Flughafens. Jede Woche liefern Lastwagen hier über 2000 Tonnen Plastikmüll an. Ein Radlader schaufelt das stinkende Gemisch auf ein Förderband, auf dem es dann zur Sortieranlage transportiert wird. All das besteht aus verschiedenen Kunststoffsorten. Die müssen getrennt werden. Kunststoff kann nur sortenrein gut wiederverwendet werden. Das Sortieren erfolgt mit speziellen Lichtsensoren, sogenannten NIR. Die schicken einen Lichtstrahl auf den Plastikmüll. Besteht eine Verpackung beispielsweise aus PE-Kunststoff, also Polyethylen, dann reflektiert sie einen Teil des Lichtspektrums. Das ist quasi ein optischer Fingerabdruck. Den erkennt ein Sensor im Bruchteil einer Sekunde und weiß, aha, das ist PE. So schafft die Anlage 20 Tonnen in der Stunde zu sortieren. Aber das klappt nicht hundertprozentig, so Andreas Schelle vom Recyclingunternehmen PreZero.
Wir treffen heute in der Produktion bei uns natürlich noch auf viele Produkte, die aus mehreren Kunststoffen bestehen, die dann unsere Anlagen gar nicht erkennen können. Also sie erkennen, ich bestehe aus einem Kunststoff PE und ich bestehe aus einem PET. Was soll die Anlage dann entscheiden? Was ist es jetzt? Und dieses Gemisch von Kunststoffen ist extrem schwierig im Recycling.
Zum Beispiel Wurst- oder Käseverpackungen. Hier besteht die abziehbare Folie aus einem anderen Kunststoff als die sogenannte Wanne, in der der Käse oder die Wurst liegen. Und Wanne und Folie können jeweils noch aus einem Gemisch verschiedener Kunststoffe bestehen. Kürzlich hat ein Forscherteam in der Wissenschaftszeitschrift Science vorgerechnet, welche Ausmaße Plastikmüll annehmen kann, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Danach wird bis zum Jahr 2050 die Menge an Plastikmüll, die in der Umwelt landet, stark anwachsen, auf jährlich dann 121 Millionen Tonnen. Die Studie kommt auch zum Ergebnis, dass Recycling den größten positiven Effekt hätte und den Abfall um 40% verringern könnte. Dafür muss es aber besser werden. Martin Schlummer vom Fraunhofer-Institut IVV in Garching hat ein Verfahren entwickelt, das sortenrein Kunststoffe aus dem wilden Gemisch, wie er es nennt, herausholt.
Teilweise sind diese Folien nicht ein Material, sondern vier oder fünf Materialien. Und das zu recyceln über ein einfaches Einschmelzen funktioniert überhaupt nicht. Daher haben wir jetzt seit Jahren daran gearbeitet, hier einen Kunststoff rauszugenerieren, indem wir spezifisch mit einem Lösemittel den Hauptkunststoff hier raus, das Polyethylen, rauslösen.
Martin Schlummer gibt das wilde Gemisch aus einem Müllsack in ein Gefäß mit seinem Lösemittel. Woraus das besteht, will er nicht verraten. Betriebsgeheimnis. Nur so viel, es sei völlig ungiftig und unproblematisch im Handling. Wie sein Lösemittel im Prinzip funktioniert, demonstriert er mit Zucker und Sand. Beides verrührt er miteinander und gibt dann als Lösemittel Wasser dazu. Das löst den Zucker auf. Den Sand kann Schlummer einfach absieben, den Zucker durch Verdunsten des Wassers zurückgewinnen. Genauso einfach soll sein Lösemittel reines Polyethylen aus dem Kunststoffgemisch herausholen. Das Lösemittel hat sich mittlerweile grau-grün gefärbt, also zumindest ein Teil des Kunststoffes aufgenommen. Martin Schlummer gießt es ab über ein Küchensieb, in dem die anderen, nicht aufgelösten Kunststoffe hängen bleiben. In die grau-grüne Suppe gibt er nun ein Bindemittel. In wenigen Minuten flockt dadurch ein weißer Kunststoff aus. Reines Polyethylen.
Der ist gleich ein Granulat, gleich verarbeitbar, ohne dass ich weitere Prozessschritte durchlaufen muss. Und das ist aus energetischer Sicht der riesengroße Vorteil dieses Verfahrens.
Denn das zurückgewonnene Polyethylen muss nur noch getrocknet, aber nicht mehr mit großem Energieaufwand bearbeitet werden. Martin Schlummer hat bereits Pilotanlagen gebaut, die das Verfahren anwenden. Eine steht in Garching, eine andere laut seiner Aussage in Indonesien. Dort werden aus recycelten Plastikabfällen neue Folien für die Verpackung von Waschmittel produziert. Also in einem Land, das besonders unter riesigen Mengen Plastikmüll leidet, der einfach in die Landschaft oder ins Meer gekippt wird.
Plastikrecycling, wie kriegen wir es besser hin? Jan Kerkhoff war da gerade zu hören und ich hätte da noch ein paar Fragen. Hallo Jan.
Hallo.
Bevor wir beim Recycling nochmal einsteigen, möchte ich gerne ein paar Schritte zurück zur Herstellung. Die war auch Thema jetzt gerade bei einer internationalen Verhandlung. Der UN-Gipfel zu Plastik in Südkorea, da sagen einige, der ist leider krachend gescheitert. Und da gab es viele enttäuschte Stimmen. Bist du auch enttäuscht?
Also ich sehe es nicht ganz so schlimm. Es gab wohl offenbar tatsächlich auch in vielen Punkten eine Annäherung, fast sogar einen Abschluss in wesentlichen Punkten. Es gab halt in einem Punkt eben keinen Abschluss. Letztlich ging es um die Begrenzung der neu zu produzierenden Kunststoffmenge. Und letztlich, man muss wissen, Kunststoff wird ja aus Erdöl gemacht. Und die sie da gesperrt haben, das waren Russland, Saudi-Arabien als Führende. Das heißt, die Erdöl produzierenden Länder haben gesagt, nö, machen wir nicht mit. Was kein Wunder ist, weil damit verkaufen die letztlich ihr Erdöl.
Und trotzdem fühlt man sich vielleicht ein bisschen veräppelt, wenn ein Vertreter von Saudi-Arabien sagt, die Verschmutzung sei das Problem und nicht das Plastik an sich. Hä?
Klar, aber ohne Plastik habe ich keine Verschmutzung. Also tatsächlich würde ich auch sagen, Plastik selber ist nicht das Problem, weil unsere Welt besteht aus Plastik und wir brauchen noch Plastik. Plastik hat tatsächlich auch viele positive Umwelteigenschaften. Aber wie wir natürlich mit dem Plastik umgehen, das kaputt gegangen ist, das man nicht mehr verwenden kann, das ist das wahre Problem.
Was ist mit Alternativstoffen? Holz, Papier, Metall, Glas, der Joghurt im Glas. Das klingt alles so viel schöner und Plastik ist immer das Böse. Aber so einfach ist es nicht, sagst du?
Nee, gar nicht. Oft sind die alternativen Stoffen in der Gesamtumweltbilanz sogar schlechter als Kunststoff. Also Holz ist einfach nicht so gut haltbar und wenn wir jetzt alles auf Holz machen würden, würden wir die Wälder abholzen. Metall ist unglaublich energieaufwendig. Ebenfalls Glas. Nur mal ein Beispiel, wenn ich jetzt Milch nehme, muss ich in der Milchflasche, wenn die aus Glas ist, um letztlich das Tetrapack ökologisch wieder aufzuwiegen, muss ich das mindestens 20 Mal benutzen. Da kommt fast keine Pfandflasche ran. Die sind vorher schon kaputt oder so verkratzt, dass kein Verbraucher die mehr haben will.
Also man muss schon genau hinschauen, um den besten Stoff dann zu finden. Und es ist halt nicht immer das Plastik das Schlechteste, sagst du.
Genau so ist es. Welche Plastikarten wir verwenden, ist ein Problem. Und letztlich auch, wie Plastik designt ist, ist ein Problem. Und wie wir dann mit dem kaputten Plastik umgehen, das ist ein Problem.
Lass uns trotzdem vor dem Recycling, wie das besser zu gestalten ist, nochmal das Problem kurz quantifizieren. Von welchen Mengen sprechen wir nochmal und wie ist die Entwicklung?
Von gigantischen Mengen. Also wir haben bisher etwa laut Studien 8 bis 10 Milliarden Tonnen an Kunststoff produziert. Jedes Jahr sind es 400 Millionen, die dazukommen. Und nur ein geringer Bruchteil, vielleicht weltweit 9%, werden recycelt. Das heißt, das meiste wird ja idealerweise noch verbrannt in guten Anlagen, aber oft, also rund 80 Millionen Tonnen jedes Jahr landen direkt in der Umwelt.
Das heißt ein Fünftel?
Ja.
In der Landschaft, in den Flüssen, im Meer letztendlich?
Genau. Und das liegt einfach daran, dass es in Ländern passiert, zum Beispiel in Südostasien oder auch in Afrika, die einfach keine Recyclinganlagen haben. Die haben keine Sammelstruktur, die können es nicht trennen. Und selbst wenn sie das machen, wo sollen sie denn damit hin?
Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen eigentlich einen kompletten Plastikkreislauf. Also dass wirklich alles, was hergestellt, wiederverwertet wird. Ist das eine Illusion oder können wir das schaffen?
Wir werden niemals 100% schaffen. Man hat immer Masseverluste. Aber es gibt von Wissenschaftlern ausgearbeitete Szenarien, die so auf die 80% zusteuern. Das ist durchaus machbar. Also man muss letztlich an jedem Punkt ansetzen. Hersteller, Verbraucher und das Ganze auch noch global. Aber auch die Politiker müssen ihren Teil beitragen und dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Da geht es letztlich auch um Geld, nicht nur Finanzierung der Anlagen, sondern auch Geld fürs Plastik direkt.
Der Punkt ist doch, Erdöl ist zu billig.
Erdöl ist viel zu billig und Recycling ist immer aufwendig. Ich brauche viel Technik und ich brauche viel Personal. Und dadurch in Deutschland etwa ist Rezyklat, so nennt man rezykliertes Plastik, etwa 20-30% teurer als die native, man nennt das auch Virgin-Material, also das ursprüngliche Material. Das heißt, selbst wenn ich jetzt einen ökologisch interessierten Hersteller habe, der eine Verpackung sucht, dann sagt er sich, naja, 30% ist natürlich schon eine Menge. Ne? Also nehme ich lieber das billige Neumaterial.
Das heißt, der politische Hebel ist eben, das Neumaterial teurer zu machen, damit in Relation das recycelte Material billiger wird, richtig?
Genau, das wird auch von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gefordert, dass das etwa 20-30% teurer gemacht wird. Klar, das ist eine heftige Steuer, 20-30%, hätte aber wahrscheinlich einen extrem hohen Effekt.
Wie ist es mit den Recyclingtechniken selber? Vorhin wurde schon angedeutet, chemisches Recycling könnte interessant sein. Was tut sich da gerade?
Da tut sich gerade ganz viel. Chemisches Recycling ist so ein bisschen in Verruf geraten, weil bei chemischem Recycling wird letztlich der Kunststoff gecrackt, aufgebrochen und ich gewinne Erdöl wieder. Das klingt erstmal toll, aber ich brauche sehr viel Energie dafür. Also die Anlagen brauchen so 500, 600 Grad. Und ich habe große Masseverluste. Aber zum Beispiel, ich war in der RWTH Aachen, die haben ein neues Verfahren entwickelt, das braucht nur noch 180 Grad. Und die können 85% aller Stoffe aus so einem Gemisch, das ich sonst mit mechanischem Recycling einfach nicht auflösen kann. Das ist einfach total ineinander verbacken. Das ist teilweise, habe ich Folien, da sind 5 verschiedene Kunststoffe drin. Das geht nicht. Das kann ich nur chemisch lösen. Mit chemischem Recycling geht das und ich kann jeden Stoff da wieder rausholen. Eben wie gesagt, zu 85% etwa.
Kann man beim mechanischen Recycling noch was verbessern, beim Sortieren?
Absolut. Also, da können die Verbraucher schon einiges machen, indem sie halt die Verpackung und ihren Abfall, ihre Lebensmittelverpackung schon mal ein bisschen vorsortieren besser. Das heißt, Folien von so einer Kunststoffwanne abtrennen, wo zum Beispiel Käse drin verpackt war, indem sie die Joghurtbecher wirklich sauber auslöffeln. Die müssen jetzt nicht in die Spülmaschine, das reicht dann. Die können schon was tun, aber auch das mechanische Recycling selber. Die Anlagen, die werden gerade, es gibt zum Beispiel jetzt gerade künstliche Intelligenzen, die werden gerade damit trainiert, um besser die Kunststoffe zu erkennen. Insgesamt sind viele Recyclinganlagen in Deutschland sehr veraltet. Da wird noch viel mit der Hand sortiert. Also auch hier braucht man dringend Geld für Investitionen letztlich, um diese Anlagen auf Vordermann zu bringen. Da ist noch ganz viel Luft nach oben.
Kleine Ergänzung, Stichwort Verbraucher, Plastik vermeiden ist natürlich der andere Punkt, wo es geht. Nur der Vollständigkeit halber, du nickst, genau. Was hältst du von Biokunststoff?
Sind auch in Verruf geraten, weil es sehr häufig ein Greenwashing war. Man muss halt sehr unterscheiden. Es gibt einen Biokunststoff, der ist biologisch abbaubar und es gibt Biokunststoffe, die sind sowohl biologisch abbaubar als eben auch letztlich aus biologischen Stoffen, also irgendwelche Biomasse-Reste. Letztlich brauche ich eine Kohlenwasserstoffverbindung und die habe ich auch in bestimmten Zuckerverbindungen. Das kann man machen.
Aber ist da Potenzial drin?
Absolut. Jetzt zum Beispiel die Hochschule Hof, die macht da relativ viel. Die sind zum Beispiel jetzt gerade dran, Folien herzustellen. Tatsächlich ist der Prozess der Produktion schwieriger, aber das ist genau das. Es passiert gerade sehr viel, es wird gerade sehr viel entwickelt und ich glaube sehr wohl, dass Biokunststoffe, wenn man da ehrlich und transparent mit umgeht, was da drin ist, haben die durchaus Potenzial, zumindest einen Teil der erdölbasierten Kunststoffe zu ersetzen.
Nochmal zum Schluss auf den Punkt, Jan. Was ist die größte Schraube, die wir am besten jetzt drehen müssen, um diesen Plastikwahnsinn in den Griff zu kriegen?
Also nach wie vor das Recycling in seiner Gesamtheit ist der größte Hebel, aber Recycling ist teuer. Ich brauche viel Technik, ich brauche viel Personal. Dadurch ist es einfach viel teurer als die Neuware. Also muss ich die Neuware verteuern, idealerweise zum Beispiel durch eine Steuer. Und diese Gelder dem Recycling zugutekommen lassen und es dadurch verbilligen. Wir müssen verstehen, Kunststoffabfall ist kein Müll, sondern es ist ein Wertstoff.
Und wie zuversichtlich schaust du auf das Ganze, dass das auch in absehbarer Zeit gelingt, bevor wir im Plastikabfall ersticken?
Eigentlich ziemlich zuversichtlich. Also es soll ja nächstes Jahr nochmal Verhandlungen geben. Und man kann nur hoffen, dass diese, ich nenne sie mal die Allianz der Willigen, die Länder, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, jetzt einfach sagen, wir machen das Abkommen, notfalls dann auch ohne die Bremse und hier wirklich den Weg freimachen, weil es geht ja nicht nur um die Drosselung der Kapazitäten im Abkommen. Da gibt es ja noch ganz viele andere Punkte und da war man sich wohl schon sehr nahe und deswegen habe ich da ganz gute Hoffnung.
Greenpeace übrigens auch. Die sind sehr, sehr froh, dass kein fauler Kompromiss rausgekommen ist, sondern dass nächstes Jahr weiter verhandelt wird. Vielen Dank, Jan Kerkhoff, für all die Informationen.
Ich danke.
Das war's für diesmal. Die nächste IQ-Folge kommt in wenigen Tagen. Ich bin Birgit Magira und sag danke fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams.